Der Deutsche Fußballbund ist aufmerksam geworden und ich sollte ihm vorstellen im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2014, was ich denn tue. Also Oliver Bierhoff wollte das, da muss ich jetzt erstmal darüber nachdenken, was ist das denn? Je mehr Kontrolle das Gehirn über den großen Zeh hat, desto besser kann es wissen, was am Boden passiert und kann im Vorfeld die Haltung regulieren. Das ist oft, gerade wenn es wieder rechts und links geht, vor und zurück oder ich gehe auf den Berg. Ein großer Zeh ist oft viel schwächer als der andere. Und dann sollte man sich einfach um den kümmern, der schwächer ist. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an. Ja, aber diese elektrischen Zahnbürsten, die schwingen halt. Wenn man den Zeh da drauf drückt und ein paar Minuten hält, also ein ständiges Neuüberlegen von Regeln, ein ständiges spielerisches, ohne irgendeine Beurteilung, freies, angstloses Erkunden und Explorieren der Welt, in der ich lebe.
Ja, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute ein Thema für dich, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit Abenteuer zu tun haben mag, aber auf den zweiten dann doch sehr gut dazu passt. Denn es geht heute unter anderem darum, sich von dem Gedanken zu befreien, bestimmte Dinge einfach nicht zu können, dafür nicht gemacht zu sein, weil das schon immer nicht funktioniert hat. Ich habe heute hier jemanden zu Gast im Podcast, Lars Lienhardt, der tagtäglich in seiner Arbeit die Erfahrung macht, dass Menschen auf einmal an Potenziale rankommen, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie sie überhaupt haben. Lars Lienhardt ist der Pionier in Deutschland für Neuroathletik. Was das genau ist, darüber sprechen wir natürlich. Lars betreut Athletinnen und Athleten auf einem ganz, ganz hohen Leistungsniveau sportlich, war unter anderem bei der WM 2014 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft dabei, war dort im Betreuerstab, hat mit dem Tennisspieler Alexander Zverev, mit der Sprinterin Gina Lückenkämper und unzähligen anderen Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet und die besser gemacht. Er macht aber nicht nur Profis besser, sondern hat ganz viele unkonventionelle Ideen und Übungen auch für den Alltag, für Menschen, die einfach gesund durchs Leben gehen wollen und dabei vielleicht dann doch auch hin und wieder mal eine kleine sportliche Herausforderung suchen. Wir sprechen zum Beispiel auch darüber, wie wir uns auf eine Bergtour vorbereiten können und durch die besser durchkommen und vor allen Dingen verletzungsfrei, beschwerdefrei uns bewegen können, auch draußen in der Natur. Für mich ein ganz inspirierendes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Lars mich besucht hat im Frei-Raus-Studio und dass ich dieses Gespräch mit dir hier heute teilen kann. Mehr zu Lars, zu seinen Veröffentlichungen zur Neuroathletik gibt's dann auch nochmal im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Den kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei-raus, wenn du es noch nicht getan hast. Da gibt's ja immer am Wochenende weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast. Wir gehen jetzt gleich rein in das Gespräch mit Lars, atmen aber vorher noch einmal kurz durch. Ich habe hier neulich schon mal vom Berliner Startup Aware erzählt. Aware testet dein Blut auf bis zu 71 unterschiedliche Biomarker. Das sind viermal so viele wie bei einem großen Blutbild beim Hausarzt. Vor allem kannst du den Termin für die Blutabnahme bequem und auch kurzfristig über die App buchen. Und auch die Ergebnisse und deren Einordnung bekommst du über die App. Ich habe meinen ersten Test vor ungefähr 3 Monaten gemacht und war jetzt gerade für einen nächsten wieder im Hamburger Testlabor, um zu sehen, ob und wie meine Werte sich verändert haben. Und das haben sie tatsächlich. Mein Magnesiumhaushalt ist dank angepasster Ernährung wieder im Lot und auch die Nahrungsergänzung mit Omega-3 hat ihre Wirkung gezeigt. Es gibt noch ein paar Bereiche, die ich im Blick behalten möchte und ich habe mir vorgenommen, die Marker im Herbst nochmal zu überprüfen. Dann werde ich auch sehen können, mit welchem Vitamin-D-Spiegel ich in den Winter gehe. Wenn du deinen Gesundheitsstand auch checken und Aware ausprobieren möchtest, findest du auf aware.app alle Infos. Und mit dem Code CHRISTO20 bekommst du 20% Rabatt auf alle Tests. aware.app und der Code CHRISTO20. Musik. Lars, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen heute über Neuroathletik, was sich erstmal so ein bisschen abstrakt anhören mag für die meisten. Ja, wir werden das mit Leben füllen und wir werden mal schauen, was das eigentlich so ist und was das bedeutet, vor allen Dingen für den Alltag von Menschen, die sich jetzt nicht gleich als Athleten selber betrachten und als Athletinnen, weil das Athletik, Athlet steckt ja da drin. Das bedeutet nicht, dass das einer feinen Gesellschaft vorbehalten ist, die irgendwie profimäßig im Sport unterwegs ist. Wollen wir damit mal einsteigen? Was ist eigentlich Neuroathletik?
Ich super, super gerne. Ja. Also das ist tatsächlich, es gibt ja verschiedene Ansätze, so die nennen sich grundsätzlich neurozentriert. Wir betrachten quasi aus der Perspektive des Gehirns verschiedene Situationen. Neuroathletik ist tatsächlich entstanden, weil ich in der Bredouille war, zu beschreiben, was ich eigentlich tue. Der Deutsche Fußballbund ist aufmerksam geworden und ich sollte ihm vorstellen im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2014, was ich denn tue. Und ich hatte die große Ehre, verschiedene Spieler schon im Vorfeld zu trainieren. Und dann musste ich dem Kind einen Namen geben. Also Oliver Bierhoff wollte das. Und dann habe ich, okay, was tue ich eigentlich? Da muss ich das erstmal darüber nachdenken, was ist das denn? Was mache ich? Und Neuroathletiktraining ist mir dann in der Wanne eingefallen. Ich kann super entspannen, wenn ich richtig lange im warmen Wasser liege. Und es setzt sich aus folgenden Sachen zusammen. Und zwar das Athletiktraining. Wenn man das mal betrachtet jetzt, na, müssen wir ein klein bisschen ins Detail gehen. Das soll ja die körperlichen Eigenschaften des Athleten oder der Athletin auf die Wettkampfsituation vorbereiten. Also es geht um Anforderungen. Was muss der Körper können für eine Rückhand, für Richtungswechsel, für eine Position im Fußball, fürs Radfahren? Da haben wir ganz viele Komponenten, die wir trainieren können, sodass der Sportler oder die Sportlerin den Anforderungen im Wettkampf Rechnung tragen kann. Aber es gibt auch Anforderungen an das Gehirn, an die bewegungssteuernden Systeme. Also was muss das Gehirn können, um eine Rückhand zu tun? Welche Informationen braucht das Gehirn, um quasi einen Richtungswechsel zu machen? Welche Sinnessysteme sind verantwortlich, damit das Gehirn ein gutes Bewegungsprogramm erstellen kann? Und das habe ich dann Neuroathletik genannt. Und daraus wurde dann ein Begriff, das war spannend, aber so ist das entstanden.
Das ist interessant. Ich kenne das ein bisschen aus einer anderen Richtung mit diesem Begriff. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Mikroabenteuer, ja, ist letztlich ja auch was, was dadurch, dass es so eine Bezeichnung dann irgendwann dafür gab, für diese Idee, die ja auch jetzt nicht die Neuerfindung des Rades ist, ja, dass da ein Begriff ist und so ein Trend oder der Erfolg einer bestimmten Idee des Trainings steht und fällt ja manchmal damit, oder eben nicht nur des Trainings, im Fall von Mikroabenteuer irgendwie des draußen unterwegs sein, sich bewegens, ob da dann so ein griffiges Wort dann auch entsteht. Und das ist ja ganz interessant, dass du das auch erzählst. Das gab's dann und heute bist du derjenige, der die Neuroathletik eben in Deutschland nicht nur vorangebracht hat, überhaupt bekannt gemacht hat und der Experte, ja, für der Pionier letztlich für Neuroathletik. Jetzt hast du aber gesagt, das war im Prinzip das Wort dafür, für das, was du damals gemacht hast. Was hast du denn gemacht und warum hast du das gemacht? Was hast du anders gemacht als andere?
Ja, also früher, es war tatsächlich Pionierarbeit. Es gibt, glaube ich, mittlerweile echt viele gute Trainer. Aber die Pionierarbeit damals war, was wir gemacht haben. Also
bist du denn angetreten, Entschuldigung, sind einmal reingehen, als Fitnesstrainer? Also war da dein Verständnis bis dahin oder auch das Verständnis vielleicht von einem Oliver Bierhoff, von der Nationalmannschaft, von den Spielern, Athleten, Athletinnen, mit denen du gearbeitet hast, das ist ein Fitnesstrainer?
Ja, ich glaube, wir konnten das nicht so richtig einschätzen. Eher in diesen therapeutischen Bereich wahrscheinlich eingesetzt, weil wir irgendwie mit Augen arbeiten, mit Gleichgewicht arbeiten, mit Gelenksinformationen arbeiten. Glaube ich, wurde ich eher in die Richtung Rehabilitation, irgendwie in diese Schnittmenge reingetan. Aber was ich damals gemacht habe, ist, ich konnte schon relativ schnell, ich war schon immer ein ganz guter Trainer. Ich habe ein gutes Auge, da kann niemand was für, aber dieses Runterbrechen von Mustern fällt mir sehr, sehr, sehr leicht. So konnte ich relativ schnell auf Problematiken eingehen, schon als Trainer damals in der Leichtathletik. Dann hat sich jemand verletzt und ich bin immer tiefer in diese Bewegungssteuerung eingestiegen. Und dann habe ich mit Bewegungssteuerung gespielt am Anfang. Ich habe einfach rumexperimentiert, quasi, was müssen die Augen können? Na, wo sollen die Augen sein jetzt erstmal sowas beim Start? Ja, wo sollen die sein, wenn ich den Gegner beim Tennis beobachte? Aber dann auch, was müssen die tun, um den Ball zu tracken? Am Anfang war das wirklich ein bisschen Spielen mit Sinnsystemen, bevor sich dann später ganz spezifisch etwas herauskristallisiert hat, was dann auch wirklich anforderungsspezifisch waren. Aber ich habe tatsächlich einfach innerhalb der Sportarten das visuelle System trainiert. Ja, die Augen. Ja, die Augenbewegung oder das Gleichgewicht. Aber in Situationen, wo das Gehirn Stress hat, zum Beispiel wenn es Kraft übertragen muss beim Schlag, bin ich hingegangen und wollte dem Gehirn da Sicherheit geben, indem ich in der Position zum Beispiel Gelenke kontrolliert habe, in der Position geatmet habe, in der Position mein peripheres Sichtfeld aufgebaut habe, sodass aus einer stressigen Situation für den Athleten Kraftübertragung ist, oder, ne, einem ruhigere wurde. Und das wurde dann immer, immer spezifischer, woraus dann später auch das wirklich anforderungsspezifische geworden sind. Aber am Anfang, muss ich ganz ehrlich zugeben, die Grundlage ist von Dr. Eric Kopp, Punkt. Das ist ein Genie aus den USA und eigentlich alles, was Neuroathletik ist und neurozentriert, läuft auf seine Arbeit zurück. Und dieser Mann hat es geschafft, wer schon mal wissenschaftliche Literatur gelesen hat, neurowissenschaftliche, der weiß, das ist alles andere als leichter Tobak. Und er hat es geschafft, es nicht nur zu verstehen und zu beschreiben, weil Neurologie zu wissen und Neurologie anzuwenden sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und er hat es geschafft, diese unglaubliche Informationsquellen runterzubrechen auf eine Anwendbarkeit hin. Ja, also die... Letztendlich habe ich sehr viel mit der Arbeit von Dr. Eric Kopp gespielt, um es so mal auf den Punkt zu bringen. Und dann wurde es immer spezifischer.
Ja, wir brauchen ja alle irgendwo unsere Inspiration, drehen das dann wieder weiter, nehmen ja Dinge von anderen. Ich glaube, das läuft schon über Jahrhunderte so. Und so entwickeln wir ja alles, was wir entwickeln.
Ja, absolut. Ja.
So funktioniert es ja. Aber dann eben auch nach vorne zu denken und zu gucken, wie kann ich eben Sachen besser machen und vor allen Dingen, was funktioniert. Und da bist du ja immer sehr nah dran, schon immer gewesen, auch an der Praxis, was funktioniert dann tatsächlich, ne? Was hat einen Effekt, einen positiven, und der ist offenbar schon sehr, sehr lange da, denn sonst würden ja nicht immer wieder Athletinnen und Athletinnen kommen und sagen, ey, lass uns mal bitte miteinander arbeiten, wie zur Fußball-WM, du hast das schon angesprochen, 2014, dann, ich glaube nicht die ganze Mannschaft, sondern einige Spieler, mit denen du gearbeitet hast.
Genau, ich stand zur Verfügung.
Ja. Okay.
Und jeder, der wollte.
Nicht alle haben es genutzt, aber dann doch einige. Unter anderem ein Mario Götze, der, wissen wir alle, dieses entscheidende Tor gemacht hat. Sicherlich ein Moment, den er sein Leben lang mit rumträgt, im Guten wie im Schlechten vielleicht, auch was Druck bedeutet, wenn man auf die Karriere danach guckt. Aber auch einer, den du ein bisschen mit dir eher wahrscheinlich rumträgst, Geschichte, die du schon oft erzählt hast.
Ja, also ich hatte ja im Vorfeld vor der Weltmeisterschaft schon einige der Feldspieler trainiert. Und ja, und die habe ich dann tatsächlich, wann immer man konnte, in Brasilien auch trainiert. Aber tatsächlich viel mit Mario, ja. Und ich habe es ihm so gegönnt. Weil der wurde ja gar nicht so häufig eingesetzt am Anfang. Und dass er dann das gemacht hat. Aber es war tatsächlich so, es ist eine witzige Geschichte. Als er eingewechselt wurde, habe ich den Leuten im Umfeld gesagt, so, ich hole jetzt unser Siegbier. Es war so witzig und es war bestätigt worden. Und ja, er hat es tatsächlich gemacht, weil dieser Mensch kann Unglaubliches. Ja.
Vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, praktisch mal reinzugucken. Was hast du zum Beispiel mit einem Mario Götze gemacht, um ihn besser zu machen auf dem Platz?
Ja, als ich ihn kennengelernt habe, ging es sehr um der hatte 2012 diese Schambeinverletzung und das war im Vorfeld der Europameisterschaften war das damals. Ja, genau. Und da habe ich mich mehr über diese Systeme gekümmert, die Einfluss haben auf die Entzündung im Schambeinbereich. Also wir haben Nerven mobilisiert, die quasi da reinlaufen. Wir haben Reflexsysteme entstört. Dann müsste man jetzt ein bisschen ausholen. Aber jedes Gelenk wird beschützt. Das Gehirn hasst es oder es ist in der Natur, wenn in der Natur ein Gelenk oder ein Knochen in Gefahr ist, hat das Nervensystem Schutzreflexe darauf konzentriert. Weil wenn wir in der Natur, wenn ein Tier sich verletzt am Gelenk oder am Knochen, dann ist es aus der Herde raus. Ja, das heißt, es wird nicht überleben. Und diese Schutzreflexe haben wir auch noch. Ja, das heißt, wenn ein Gelenk am Fuß in Gefahr ist, wird das Gehirn die Muskeln und deren Kraft reduzieren, die das Gelenk belasten würden. Und die sind alle im Hüftbereich. Ja, wir haben viel mit dem Fuß dann gearbeitet, den wieder unter Kontrolle, dass diese Schutzreflexe, man nennt das arthrokinetische Reflexe, einfach nicht so auf diesen Oberschenkelbereich werfen. Das heißt, wir haben den Körper über Kontrolle, unter Kontrolle gekriegt. Und dann sind wir immer mehr dann auch in den Aufbau gegangen. Aber es wäre mehr oder weniger waren es Kontrollübungen, dass das Gehirn sehr viel Sicherheit hatte, in egal welche Position er war.
So ein Schutzmechanismus hat ja aber auch logischerweise die Funktion, das zu schützen. Wenn man den jetzt überlistet, gibt es da eine Gefahr, dass dann was passiert, ist was anderes noch.
Der Schutz ist ja, sagen wir mal, ein Gelenk ist blockiert im Fuß, dann darf da kein Gewicht mehr drauf. Dann würde das Gelenk verletzen. Wenn wir aber das Gelenk wieder öffnen und lösen, wieder unter Kontrolle kriegen, braucht es den Schutzreflex nicht mehr.
Ja, verstehe.
Ja, also es war jetzt nicht, so kann man das Gehirn nicht veräppeln oder verarschen, auf Deutsch gesagt.
Das wäre
Entschuldigung.
Ja kontraproduktiv.
Ja, genau. Es bleibt, man kann nicht, zum Beispiel, wenn eine Entzündung in einem Gelenk ist, dann wird sich die Entzündung immer melden. Das kann man nicht überspielen. Nein, wenn es den Organismus schützen muss, wird es ihn weiter schützen. Aber oftmals denkt das Gehirn, es müsste ihn schützen, ohne dass es wirklich noch notwendig war, weil die Verletzung eventuell als Kind passiert ist, als Jugendlicher passiert ist. Ja, das Gehirn hat ein Gedächtnis, dagegen ist ein Elefant, sorry, gar nichts.
Das ist ein guter Punkt, der uns so ein bisschen auf eine Metaebene auch bringt, finde ich. Denn ich habe das Gefühl, dass es bei deiner Arbeit ja auch sehr darum geht, Menschen quasi aufzuzeigen, pass auf, da ist ein Potenzial bei dir, das ist noch nicht ganz ausgenutzt, da ist ganz viel, was du noch entfalten kannst und es gibt die Möglichkeit, dass auch Dinge, die dir vielleicht noch nie gelungen sind oder immer wieder nicht gelingen, wo du immer wieder an eine Grenze stößt, wo du immer wieder an eine Verletzung kommst oder eine Bewegung nicht richtig hinkriegst, dass du die trotzdem, wenn du Dinge anders machst, also wenn du dich veränderst, auch in deiner Haltung gegenüber dem, wie du trainierst oder wie du lebst, ja, dass du dann die Chance hast, auf einmal was aufzuschließen, wo du bislang dachtest, kann ich nicht, komme ich nicht ran.
Ja. Also absolut, das ist ein Großteil und das ist ja auch tatsächlich immer wieder für mich ein Abenteuer. Jeden Tag neu, weil das Nervensystem ist gegliedert, aber individuell strukturiert. Das heißt, dasselbe technische Problem bei zwei verschiedenen Sportlern, er dreht nicht genug auf im Tennis oder irgendwie sowas, ja, für die Vorhand, kann bei dem einen am Gleichgewichtsorgan liegen, bei dem anderen am Handgelenk, bei dem anderen über visuelle Informationen wird ein Schutz ausgelöst, sodass das nicht aufdrehen kann. Und das ist das super, super, super Spannende, dass wir, also auch für meine Arbeit, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe eine Ahnung und dann läuft das und es ist jedes Mal ein tatsächlich, ich mag dieses Wort jetzt mittlerweile, Mikroabenteuer, finde ich ziemlich spannend, denn man hat einen Plan. Und dann hat man die Situation und die ergibt sich und zusammen führt man dann, kommt man zur Lösung. Ja, also ich brauche auch den Athleten, ich brauche auch den Trainern. Je mehr Perspektiven ich bekomme, desto einfacher wird es. Und wir alle haben ein Potenzial, weil das Gehirn braucht Sicherheit. Es braucht Sicherheit über die Umgebung, es braucht Sicherheit aus dem eigenen Körper und aus den physiologischen Prozessen, um adäquat mit der Umwelt zu interagieren. Und die Leute wissen oft gar nicht, was das ausmacht, wenn zum Beispiel beide Augen dem Gehirn wieder dasselbe sagen über die Distanz, dasselbe sagen über den Raum, in dem man sich bewegt. Man geht viel aufrechter, man kann auf einmal fangen, was man vorher nicht kannte, weil man dachte, die Greifbewegung zum Ball kann ich nicht, das wäre eine Technik. Nein, das ist eine visuelle Information, die zur Handbewegung führt. Und da hat man schon so tolle Sachen erlebt bei uns auch in den Ausbildungen und Kursen, dass Leute, die wirklich dachten, ich kann nicht, ich bin, die diese Einschränkungen haben und wie oft die Sinne helfen, da rauszukommen. Oder sie würden gerne Volleyball spielen, in der Gruppe spielen, Mannschaftssportart anmachen, weil wir Menschen so kreiert sind mit Play. Aber wenn die Sinne das nicht zulassen, wenn das Gleichgewicht den Körper nicht stabilisieren, sondern wenn die ganzen Stütz- und Haltereflexe nicht stimmen, dann traut man sich das nicht, weil das Gehirn hat es antizipiert, was kommen wird und dann sagt es, nee, ich hab dich so lieb, ich schütze dich. Ja, aber dann kann man nur noch ins Fitnessstudio, man kann nur noch auf dem Rad, man kann nur noch joggen, man kann nur diese ganz sicheren Sachen machen, aber eigentlich will man anderes, wie man früher gemacht hat. Und dabei helfen die Sinne total, dass man tatsächlich wieder das machen kann, wozu man Lust hat. Und das ist immer etwas, was ich so erstaunlich finde, wenn die Leute wieder anfangen, ihre Augen zu trainieren, ihr Gleichgewicht zu trainieren oder an ihren Stellungen die Gelenke zu kontrollieren, was da auf einmal so, hey, ich habe mich im Verein angemeldet, ich spiele wieder Volleyball oder das Witzigste, eine der wichtigsten Geschichten, und ich habe so viele tolle Geschichten erleben dürfen, ich bin völlig dankbar, aber war ein österreichischer Torwart hat mich dann irgendwann angerufen, nicht weil er toll gehalten hat oder dass er jetzt die linke Ecke besser gesichert hätte oder den Raum besser antizipiert hatte, besser präsent war. Nein, er hat mich angerufen, Lars, weißt du was? Endlich habe ich meine Frau in Memory geschlagen. Ich so, okay, was? Ja, also seitdem die verheiratet sind, spielen die wohl jeden Abend Memory. Und er hat angefangen, sensorisch zu arbeiten, und das Gehirn besteht ja nur aus Netzwerken. Also das heißt, wir können das Kognitive, aber das unsere Erinnerung, wir können das Emotionale gar nicht vom Körperlichen trennen. Das geht gar nicht. Alles ist über Sinne mit involviert. 50% unseres Gehirns, unseres Neokortex, ist an der Verarbeitung visueller Informationen beteiligt. Also alles, was wir denken, alles, was wir sind, alles, was wir erleben, alles, was wir tatsächlich planen, unsere Interaktion mit der Umwelt, ist an visuelle oder zumindest an Rauminformationen gekoppelt, ne? Und so auch die Netzwerke der Erinnerung etc. etc. Und bei ihm, das Training, ja, es lief besser, aber was ihm das Entscheidende war, er hat seine Frau in Memory geschlagen.
Wir haben ja immer diese...
Wegen Potenzial und...
Ja. Memory ist wirklich so ein Ding. Ich finde es immer erstaunlich, wie gut Kinder darin sind. Es ist Wahnsinn. Und ich denke, woher weißt du jetzt, dass das Ding da liegt? Aber egal. Also das wäre was, da könnte ich auch mal rangehen auf jeden Fall. Wir haben ja diese begriffliche Dreiteilung immer in Körper, Seele und Geist. Und ich habe das irgendwann mal gelesen und fand das total schlüssig, dass das möglicherweise ja auch einfach nur, also es sind ja nicht möglicherweise, es sind ja de facto einfach Worte, die wir uns mal ausgedacht haben für etwas, was möglicherweise gar nicht zu trennen ist oder aufzuteilen ist, ja, sondern was einfach eine Einheit ist. Wir haben uns ja diese Begrifflichkeit ausgedacht, ja, ne, und dann kommt da schnell so eine Trennung rein.
Ja, wir denken uns alles aus. Jemand entwickelt eine Perspektive und dann wird das nachgegangen. Wir haben eine im Sportbereich, eine physiologisch, strukturelle, biomechanische, anatomische Perspektive. Aber das ist nur eine, die sich jemand ausgedacht hat. Da halte ich mich nicht zwingend dran. So wichtig sie auch ist. Biomechanik ist wichtig, Physiologie ist wichtig, Strukturen sind wichtig. Aber die werden gesteuert. Ja, und wir alle wissen, wenn ich motiviert bin, laufen Sachen völlig, völlig, völlig anderes. Das heißt, sobald wir die Perspektive, also, ja, es ist die Aufklärung, wenn man es ganz ehrlich will. Früher war es ein gesamtheitliches Bild, ne? Das hatte auch seine Schwierigkeiten, ja. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ein Facharzt so tief in einer Kniestruktur sein kann, dass er nicht mehr weiß, wie ein Sprunggelenk aussieht. Oder eine Hüfte, ja. Und so gut auch Informationen über Details sind, wir müssen sehen, das ist ein Organismus und an jedem Symptom, was wir haben, an jeder Emotion, sind alle Systeme immer beteiligt. Ja, es ist nicht nur psychologisch, es ist alles zu jeder Zeit. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und vor allen Dingen, wenn man sich viel mit dem Gehirn beschäftigt, dann sieht man auch, also es reguliert ja jeden Prozess, weil viele denken, das Gehirn, ja, es ist gut für die letzten 2% der Performance, aber die 98 vorher waren nicht ohne das Gehirn, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn wir beim Wissenschaftlichen sind, da gibt es ja durchaus auch aus den Reihen der Wissenschaft Kritik oder sagen wir mal Skepsis an dieser Idee der Neuroathletik, weil das noch nicht so richtig wissenschaftlich knallhart nachgewiesen ist, die positiven Effekte. Und dann wird manchmal auch verwiesen auf einen Placebo-Effekt, der da möglicherweise da ist. Letztlich ist das ja aber genau das, wenn du jetzt die Schubladen aufmachst, in der Schublade findest du vielleicht keinen Beweis, ja, aber auch ein Placebo-Effekt wäre ja ein Effekt.
Placebo ist eine der größten Fähigkeiten unseres Gehirns. Das Gehirn kann sich auf die Situation einsprechen, die es sich wünscht. Also, da müssen wir nicht so tief reingehen, aber das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend. Würde ich auch kaufen, aber ist es nicht. Bei uns ist es ja keine Methode. Ja, sondern wir, wenn man sich zum Beispiel das Gleichgewicht anguckt, ja, dann ist das ein Organ, ja, was in Wechselwirkung steht mit dem Körper, mit den Augen. Ja, man kann diese Sachen nicht trennen. Das heißt, wir können wissenschaftlich überhaupt nicht klar sagen, wenn ich das Gleichgewicht trainiere, ja, das geht ja nicht ohne Halswirbelsäulenbewegung. Ich muss den Kopf bewegen und den Körper beschleunigen. Das heißt, es kommen so viele Informationen ins Gehirn. Was davon denn wirklich jetzt gewirkt hat? Und wir haben diese Gleichgewichtskerne, die dann diese, zum Beispiel die Haltung regulieren, den Blutdruck mitregulieren, die Organe, die Verdauungsorgane an Verdauung hemmen, weil ich gerade sehr stark beschleunige, was dann kontraproduktiv wäre. Aber in diese Kerne laufen von überall Informationen rein. Das heißt, wir wollen diese Kerne aktivieren. Und das ist ganz, ganz individuell. Der eine braucht aus dem akustischen Bereich was, auditiven. Der andere braucht Kopfbewegung. Der andere braucht Afferenzen aus dem Körperstamm. Und alles macht das Gleichgewicht besser. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, in unserer Arbeit quasi zu generalisieren, sondern unser Training ist absolut individuell. Ja, und ich bin auch ein bisschen sauer auf den sogenannten Mittelwert, der dann eventuell evidenzbasiert ein Gros von einem möglichen Bezug darstellt. Das ist schön, aber was viele vergessen, ein so komplizierter, unglaublich verrückter Organismus, wo wir Respekt haben müssen, wir verstehen ihn gar nicht. Runterzubrechen auf einen Wert, der evidenzbasiert wird, ist auch nah an der Lüge. Ja, also ich kann mir den Schuh anziehen, aber ich arbeite individuell. Ja, und ich arbeite mit dem visuellen System, mit dem vestibulären, mit dem propriozeptiven, aber so, dass man es nicht one fits all verallgemeinern kann. Und das ist ganz, 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 ganz schwer, aber ich verstehe die Kritiker total.
Ja, die ja auch versuchen, immer das irgendwie zu greifen. Ja, ja, aber am Ende ist ja gut, was funktioniert. Und das merkst du in der Praxis.
Ja, und in der Praxis, wir sehen es ja, wir haben die Ergebnisse, wir haben die Werte, wir haben die biomechanischen Aufnahmen, wir haben die Stützzeiten am Boden, wir können es messen, nur es ist völlig individuell. Wir sind mit der Sporthochschule Köln an Studien dran, dass wir versuchen, neurozentrierte Ansätze innerhalb von Sachen zu, aber das Individualisieren kann man nicht pauschalisieren. Und ja, wir haben individuelle Ansätze. Also wir haben etwas, was wir aktivieren wollen. Wie wir da hinkommen, ist individuell.
Gibt es trotzdem vielleicht die Chance zu sagen, also wenn jetzt ja viele zuhören hier und sich fragen, was bedeutet das denn für mich? Können wir jetzt nicht individuell reingehen und gucken, kannst du besser nach rechts oder links sehen?
Doch, das kann man.
Können wir aber jetzt von hier aus nicht. Ja, die Hörerinnen und oder den Hörer, der das jetzt hier hört. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das für sich selbst herauszufinden, aber vielleicht hast du auch so ein paar, also Dinge, die oft nicht funktionieren oder bei vielen Menschen nicht funktionieren. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel an Alltägliches denken, also wie eine Wanderung machen wollen, keine Ahnung, da wir gehen in die Berge. Ja, wir haben jetzt vielleicht den Sommer, der Sommer steht vor der Tür, wir wollen eine Bergtour machen, da ist unwegsames Gelände. Nützt mir da irgendwie dieser neuroathletische Ansatz irgendetwas? Kann ich Übungen machen, die mich da besser unterwegs sein lassen?
Also auf der verschiedensten Ebenen, natürlich, es gibt ein globales Aktivierungsprogramm. Nur meine Arbeit ist so spezifisch. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen. Man kann auch das Gleichgewicht allgemein trainieren. Man kann die visuellen Fähigkeiten allgemein trainieren. Man muss nur vorsichtig sein im Aufbau. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt in den Berg geht und man will da wieder die Natur genießen und hat aber Respekt vor der Ermüdung des Berges, vor der Ermüdung der Aktion. Innerhalb der Neurologie der Ermüdung ist es relativ spannend. Also wir haben nur einen gewissen Bereich an Willen und Motivation und quasi wir brauchen Motivation, wo das Gehirn weiß, oh, ich kriege das Ziel noch erfüllt und Dopamin wird ausgeschüttet. Das kriege ich noch. Ich schaffe diesen Berg. Und dann kommen aber aus dem Körper die ganze Zeit die Informationen, hey, pass mal auf, deine Körpertemperatur ist schon so hoch, dein Puls ist so, der Blutdruck ist so, du hast Schnappatmung, ich fühle deine Füße nicht richtig, unten wackelst die ganze Zeit, du bist schlecht im Stabilisieren und das klaut dann der Motivation. Das heißt, will man da mal wieder hin, macht es einfach Sinn, seine Gelenke mal wieder unter Kontrolle zu bringen. Einfach mal Sprunggelenkskreisen machen, Kniekreisen machen, Hüftkreisen machen und wirklich versuchen, sich zu kontrollieren. Vor allen Dingen auf der Seite, die wir nicht so viel benutzen. Für Rechtshänder mehr links. Ja, das ist jetzt global, das stimmt auch nicht 100%, aber man kann das so mit 80% Wahrscheinlichkeit geben, dass das Gehirn sich sehr wohl fühlt, wenn es die nicht so dominante Seite, die ich nicht täglich mehr benutze, einfach mal wieder unter Kontrolle ist, weil dann kann es die besser steuern. Und dann ermüde ich weniger. Aber auch dieses, wenn der Boden uneben ist, muss das Gleichgewichtssystem den Körperschwerpunkt vom Fallen schützen. Ja, und da haben die Gleichgewichtskerne eine sehr, 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 sehr große Rolle. In der Wissenschaft reden wir von Stütz- und Stellreflexen, aber da brauchen wir gar nicht so nah reingehen. Aber so leichte Übungen wie, ich stehe auf einem Bein, gerne auch, ne, gegenüber der dominanten Seite und bewege den Kopf hin und her, rechts und links Seitenneigen, vor und zurück. Da wird der Zuhörer sehen, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass mich eine Kopfbewegung von meinem Bein weghaut. Aber so trainiert das Gehirn wieder, den Körper über dem Fuß zu halten. Und das sind wirklich Übungen, die kann man ziemlich, ziemlich, ziemlich gut machen. Die Sinne trainieren, während man auf einem Bein steht. Mit den Augen im Raum rumgucken, den Kopf nein, nein und ja, ja bewegen.
Zähneputzen ist ja auch so ein Klassiker. Ja.
Mit der anderen Hand.
Zähneputzen, nee, auf einem Bein.
Ah, ja.
Ja. Weil da dann hier oben was passiert und du trotzdem dann das Gleichgewicht halten musst. Also ich spreche da gerade sehr aus eigener Erfahrung.
Und vor allen Dingen mal mit der anderen Hand dann die Zähne putzen.
Ja, das werde ich aufnehmen auf jeden Fall. Weil es ist tatsächlich so, du hast vorhin gesprochen davon mit, wieder mal vielleicht eine Mannschaftssportart machen, was einem Spaß macht. Ich habe vor einiger Zeit wieder angefangen, Fußball zu spielen und habe aber gemerkt und gewusst, eigentlich ist es nicht so richtig vernünftig, weil ich doch mit den Knien ein bisschen was habe und meine Achse im Bein und so alles ein bisschen schwierig. Und habe dann angefangen, ganz bewusst eben mein Gleichgewicht zu trainieren, meine Stabilität auf den einzelnen Beinen so und dann Zähneputzen auf einem Bein und so weiter und so fort. Und bin dadurch wieder ganz gut reingekommen, was nicht heißt, dass ich völlig beschwerdefrei bin. Ich habe immer wieder diesen Gedanken, so lass es einfach, weil er macht doch anderen Kram, weil es ja doch so eine komplexe Sportart ist. Aber ich habe dadurch halt einfach ganz viel Sicherheit im Spiel auch gewonnen.
Ja, also das Gehirn fühlt sich bereit, da wieder reinzugehen. Man geht halt mit einer anderen Emotion rein. Das Gehirn weiß, okay, das Gehirn muss ja immer Prognosen machen. Das ist ja ein Organ, was uns am Überleben halten soll. Insofern, im Englischen heißt es, it's predictive in nature. Also es, Deutsch würde man sagen, so Vorhersagen treffen, würde das wohl am nächsten umschreiben. Aber wenn ein schlechtes visuelles System, ein schlechtes Balance- und Reflexstabilisierungssystem habe, dann muss das Gehirn ja antizipieren, was wird im Fußball passieren. Und dann so, wer weiß, ob es sinnig ist. Und wenn man das dann vorbereitet, geht man mit einer anderen Emotion da rein. Das ist gut. Ein kleiner Tipp, der ziemlich gut funktioniert, ist, sich um den großen Zeh zu kümmern. Es ist verrückt, aber da werden ein Großteil der Reflexstabilisierung schon im Vorfeld reguliert. Das heißt, wie gut spüre ich meinen großen Zeh? Und damit meine ich wirklich spüren. Ja, also man kann ihn irgendwie vibrieren, man kann ihn streicheln, man kann drauf drücken. Aber je mehr Kontrolle das Gehirn über den großen Zeh hat, desto besser kann es wissen, was am Boden passiert, wie viel Druck gleich in den Körper kommt und kann im Vorfeld die Haltung regulieren. Und das ist oft, gerade wenn es wieder rechts und links geht, vor und zurück oder ich gehe auf den Berg. Ja, und es ist verrückt. Ein großer Zeh ist oft viel schwächer als der andere. Und dann sollte man sich einfach um den kümmern, der schwächer ist. Und wirklich sensorisch mit dem Zeh spielen. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an. Ja, aber diese elektrischen Zahnbürsten, die schwingen halt. Wenn man den Zeh da drauf drückt und ein paar Minuten hält, immer nur leicht draufdrücken, es ist verrückt. Da gibt's die Studien für Sturzprophylaxe. Aber das heißt ja nichts anderes als, man kann wieder sein Gewicht gut abfangen. Ich habe Altensport studiert, ja, und jetzt kriegen wir immer mehr Informationen über, hey, was sind denn Indikatoren für die Wahrscheinlichkeit, dass man fällt? Und der große Zeh ist richtig, richtig, richtig spannend. Und wir arbeiten da tatsächlich mit diesen elektrischen Zahnbürsten. Mhm. Nicht die man an Strom setzt, sondern die mit Batterie.
Ja.
Deren Schwingungsfrequenz, ne, als kleiner Tipp, ist ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend.
Und vielleicht ein extra Aufsatz dann für einen großen Zeh, ne? Und dann nicht danach die Zähne putzen.
Vielleicht eine eigene Zahnbürste dafür, ja.
Du hast ja auch, und das ist ja so ein, es kursieren so ein paar Dinge, wie jetzt zum Beispiel WM 2014, so die dann immer rausgeholt werden, wenn es um dich geht. Unter anderem hast du auch mit einer Sprinterin Gina Lückenkämper gearbeitet und die hat erzählt, dass sie im Training schon mal an so einer 9-Volt-Batterie leckt. Ja, da musst du schon lachen und vielleicht ein bisschen Kopfschütteln, weil ja, das sind die Geschichten, die kommen dann immer wieder, ne? Weil die so irgendwie so plakativ sind.
Einfach.
Geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, um da so einen Impuls zu haben.
Ja, es ging tatsächlich. Es gab in den USA Forschung über motorisches Lernen und die Zunge ist eigentlich, es ist noch nicht spruchreich, aber anscheinend startet die Zunge jede Bewegung. Ich bin wieder Vater geworden und die Tochter ist jetzt 5 Monate alt. Und je mehr die sich in den Mund steckt, je mehr ihre Hände in den Finger hat, desto größer und schneller werden die motorischen Entwicklungsschübe. Aber in den den USA gab es dann Studien, man hat eine Vorrichtung gebaut und die Zunge wirklich unter Gleichstrom gelegt. Damals war es, um den Hirn F5, den Trigeminus zu aktivieren. Und dann hat man tatsächlich eine verschiedene Koordinationstests gemacht, die neu waren, um motorische Lernprozesse zu untersuchen. Und die Zunge unter Strom hatten 70% schneller motorisch gelernt. 70%. Da ich diese Vorrichtung nicht hatte, aber eine 9-Volt-Batterie, haben wir das ausprobiert. Und es ist verrückt. Es sollte nicht jeder, der jetzt zuhört, machen. Ich bin in diesem Bereich spezialisiert und ich kann ganz klar vorher, nachher erkennen. Aber so ist das zustande gekommen.
Ja, ich denke, dieses Gefühl kennen wahrscheinlich viele von uns. Also ich kenne es lange her, aber das mal gemacht zu haben, das ist da kurz ein bisschen bitzelt auf der Zunge.
Ja. Ich hatte auch Sportler, die sich nicht getraut haben.
Ja, wenn man das dann wissentlich, ne, wenn man auch mit dem Zaun, Weidezaun da, oder wenn man da dann anfängt, der Moment davor, der ist immer hart.
Total.
Das stimmt. Ja, im Prinzip ist es ein Stück weit, ich hatte auch im Vorfeld mir natürlich Gedanken gemacht zu dem Ansatz der Neuroathletik und ich habe so für mich mir das eigentlich erklärt. Viele von uns kennen dies. Im Alter geht's darum, meine Schwiegermutter zum Beispiel, die ist in so einer Pflegeeinrichtung, ja, und da wird dann viel so koordinativ, propriorezeptiv zum Teil auch trainiert, damit das einfach das Gehirn fit und auf Trab bleibt. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen diese Idee der Neuroathletik dreht es eigentlich um, ne, und sagt, pass auf, lass uns doch mal gucken, wenn wir das Gehirn trainieren, also diese, du beschreibst es oft als Software, wenn wir das trainieren, wird die Bewegung auch besser. Also es geht eigentlich in beide Richtungen.
Ja, ganz genau.
Das ist einfach noch nicht so gelernt.
Ja, genau. Ja, ne? Also darum geht's. Der ganze Zauber, den wir eigentlich machen, ist das Gehirn ganz gezielt zu durchbluten. Also letztendlich würde man wissenschaftlich sprechen, machen wir angewandte Bewegungsneurologie. Ja, aber was passiert im Gehirn? Wir arbeiten mit den Sinnen. Die Information wird in elektrische Impulse übernommen und geht ins Gehirn rein, über Nerven, ja, und dort wird die verarbeitet. In den Gehirnarealen, wo die verarbeitet wird, werden die Arterien weitgestellt, sodass diese Hirnareale mehr Glukose haben, mehr Sauerstoff und eine höhere neuronale Aktivität. Das kann man ganz klar sehen. Und deshalb können diese Hirnareale dann ganz oft die Aufgaben besser erfüllen, in die sie involviert sind, also die sie haben. Aber der ganze Zauber ist, glaube ich, wir öffnen Arterien im Gehirn. Ja, und das sehr gezielt und nicht global, sondern in der Neuroathletik sehr, sehr, sehr spezifisch auf eine Anforderung, aber im Neurozentrierten auch oft einfach global. Aber der ganze Zauber ist, wir öffnen Arterien, damit das Gehirn in der Lage ist, in diesen Bereichen besser zu agieren und da die Neuroplastizitätskapazitäten wieder zu erhöhen.
Nochmal ganz praktisch eine Übung für die Augen jetzt. Schielen ist ja so ein Ding. Was es dann manchmal heißt, ja, das oder Summen, ja, da sprichst du dann manchmal von Übungen, die einfach nicht so sexy sind. magst du die nochmal beschreiben? Also wie kann Schielen irgendwie uns körperlich besser machen oder Summen?
Ja. Also fangen wir einfach mal mit dem Summen an, weil die Stimmbänder als auch je nachdem die Tonlage, ja, wir könnten tief oder sehr, sehr hoch summen, aktiviert verschiedene Rezeptoren. Die sind über verschiedene Hirnnervkerne verschaltet. Das hohe Summen, das hört sich, ne, ist über den Vagusnerv verschaltet. Ja, und guckt man sich da, wie das Gehirn aktiviert ist. Und wird es quasi, der Informationsfluss und der Aktivitätsfluss ist von unten, hinten nach oben, vorne. Das heißt, Sensorik wird vor Motorik verschaltet. Aber da brauchen wir nicht so tief reingehen. Aber in den untersten Arealen sind die sogenannten, das heißt Medulla, wir haben das Rückenmark und dann kommt das erste Gehirn, das von dem Reptiliengehirn, das heißt Medulla. Und diese Kerngebiete sind die Grundvoraussetzung für alles, was da durchläuft. Ja, und Summen aktiviert diese ganz tiefen Kerngebiete. Die sind auch noch parasympathisch. Das heißt, dadurch weiß das Gehirn, es kann sich erholen. Und das wissen viele nicht. Wir brauchen eine parasympathische Erlaubnis, um in eine Belastungssituation zu gehen, in eine Stresssituation zu gehen. Und deshalb kann Summen dieses alte Hirnareal durchbluten und das Gehirn ist sicherer in allem, was es danach tut. So funktioniert das. Was die Augenbewegung betrifft, da sind wir jetzt ein paar Stockwerke höher. Da sind wir jetzt im Mittelhirn. Da werden quasi die Augen koordiniert. Ja? Und das läuft auch über Hirnnerven, deren Kerne liegen quasi in Bereiche. Das heißt, wenn ich die Augen bewege, wird das Mittelhirn durchblutet. Und das Mittelhirn hat jetzt ganz, 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 ganz viele Aufgaben. Es reguliert unter anderem Blutdruck, es reguliert unter anderem Nackentonus, Muster, also Spannung im Nacken. Und wenn ich mit den Augen arbeite, haben wir ganz, ganz oft auf einmal Spannung aus dem Nacken raus. Die Augen sind gemacht, um wild in der Gegend rumzugucken. Mhm. Ja, die bewegen sich 70 Mal in einer Minute. Ja, ja. Ja, also es ist ganz normal, dass wir ganz kleine Augensprünge haben oder von nah zu fern permanent. Und wenn ich jetzt an einem Bildschirm fokussiert auf eine Länge arbeiten muss, sind bestimmte Bereiche eigentlich völlig, völlig überfordert. Das ist so, wie wenn wir 8 Stunden lang den Bizeps anspannen. Das ist nicht ein Nicht-Benutzen, es ist eine völlige Überbelastung. Leute, die lange am Computer sitzen, sind absolute, das sind wie olympische Sportler. Die überfordern einen Bereich und den braucht Respekt und die brauchen Hilfe und die müssen trainiert werden. Ja, die müssen das System wieder entspannen und da können diese Augenübungen auch helfen. Aber die spüren ganz genau, dass dann der Nacken völlig zugeht.
Also ja. Das liegt nicht nur daran, dass du ihn nicht bewegst und sitzt. Das hat sicherlich auch seinen Beitrag. Ja. Aber es sind auch die Augen. Das ist interessant.
Ja, total. Ja, und es gibt also tatsächlich Reflexsysteme. Die Augen sind ja an Kopfbewegung beteiligt. Das heißt, wir können über die Augen auf den Nackenbereich sehr stark einwirken. Wir können mit den Augen tatsächlich für eine gute Stabilität vom Kopf und Nacken sorgen. Und guckt man sich die Hierarchie an, wie der Rumpf oder der ganze Körper stabilisiert ist, das sieht man schon, wenn ein Säugling sich entwickelt. Kopf und Nacken zuerst. Ja, und über die Augen kriegen wir diese Effekte hin. Das heißt, wir haben auf einmal einen stabilen Kopf-Nacken-Bereich und auf einmal sind wir viel leistungsfähiger, weil das Gehirn einfach so viel Sicherheit hat, weil der Kopf fest ist. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist oftmals effizienter als jede Art Muskeltraining für den Kopf-Nacken-Bereich.
Ja, total interessant. Gerade auch, weil es da ja dann an die nicht an die Symptome, sondern an die Ursachen geht, ne? Und du dann nicht zumindest anfängst hier zu kneten.
Ursächlich,
ja. Müssen wir mal ein bisschen entspannen. Das ist ja generell so ein Ding, das oft an den Symptomen herumgedoktert wird und gar nicht geguckt wird, wo kommt's her. Grundsätzlich braucht es aber ja dafür, und da haben wir wieder so, wie ich finde, diese Metaebene, eine Haltung von, ey, ich hab Bock, mein Potenzial irgendwie besser auszunutzen. Ja. Ich hab Bock, was zu verändern, mich zu verbessern, ja, zu optimieren. Optimieren ist immer so ein blödes Wort, weil dann ist man schnell im Optimierungswahn. Mhm. Aber ja, auch mein Leben, meine Lebensqualität zu verbessern, ja, mein sportliches Erleben, meine Bewegung, das ganze Gefühl zu verbessern. Ich habe Lust darauf, was zu verändern.
Ja, und das ist ganz wichtig, vor allen Dingen im Alter. Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung. Was wir ganz klar wissen, die Sinne schwinden zuerst und dann der Körper. Und das ist ein Gesetz. Ja, das heißt, mit alten Menschen wieder die Sinne auftrainieren, ist dann halt auch, ab wann bin ich pflegebedürftig? Ist es denn wirklich die Muskelkraft, dass ich nicht mehr die Treppe hochkomme? Hat sich noch nicht bewiesen. Und viele Leute trainieren dann die Beine, weil ja, der Fokus. Wir hatten ja vorhin schon über die Perspektiven getrimmt. Die Perspektive, die ich nehme, gibt mir dann die Methoden, wie ich es auftrainiert soll. Aber was die nicht mehr haben, die Beschleunigungsfähigkeit, Ja, noch von, also die vertikale Hoch-Runter-Beschleunigung. Trainiert man die wieder und implementiert man das visuelle System wieder, auf einmal können die wieder besser die Treppen hochgehen. Das heißt, der Muskel ist eigentlich noch kräftig genug. Muskeln sind unglaublich stark. Sie sind nur das Gehirn erlaubt nicht mehr, auf den Muskel zuzugreifen, weil er würde was machen? Eine Beschleunigung. Und das Gleichgewicht ist nicht in Ordnung. Das heißt, Sinnestraining, auch gezielter außerhalb dieser Koordinationstherapie, die man im Altersgang gerne macht, aber spezifisch die Sinne aufarbeiten, ist wirklich, wirklich gerade für älter werdende Leute irgendwann hoffe ich ein Muss oder ein Geschenk, was man nutzen kann.
Ich finde ja, wenn du in der Natur unterwegs bist und dich im Prinzip spielerisch bewegst, ohne jetzt eine Bewegung ständig auszuführen oder so, dann hast du ja ganz viel, was du brauchst, auch an Stimulation, auf allen Ebenen, die es da gibt, würdest du unterschreiben.
Ja. Also wir haben jetzt ein Buch über Beweglichkeit geschrieben. Das größte Kapitel ist über Spielen. Weil ich muss Muskelspannung loslassen, um ein Bewegungsziel zu erfüllen. Wenn ich etwas normiere, dann muss ich mich exakt an Sachen halten. Und das korreliert nicht mit Freiheit in den Gelenken.
Das ist ja interessanterweise genau das, was, da habe ich mich mal sehr intensiv mit beschäftigt, mit diesem Thema natürliche Bewegung. Welche Bewegungen liegen eigentlich in unserer Natur? Das, was Kinder automatisch machen, bevor wir ihnen Sachen beibringen, irgendwelche sportlichen Übungen und so weiter, auf der ganzen Welt, unabhängig voneinander, Dinge wie, einfach spielerisch, die würden ja nie eine Stunde in einem Kreis laufen, im immer gleichen Tempo, sondern es werden immer Geschwindigkeitsänderungen drin, man rennt mal, man ruht sich mal aus und guckt aber auch in den Himmel, um wieder Sachen zu verarbeiten und träumt vielleicht mal kurz rum, und dann hat man wieder einen ganz, ganz anderen Impuls und wirft Dinge durch die Gegend, klettert irgendwo rauf. Das ist ja.
Und die setzen immer die Regeln wieder neu.
Ist, ja.
Ja, das heißt, dieses Task-Switching haben die ohne Ende. Die haben nichts normiert. Das heißt, dann sagen die kleinen Kinder, hier ist Freiro. Und dann, und das macht das Gehirn. Also ein ständiges Neuüberlegen von Regeln, ein ständiges spielerisches, ohne irgendeine Beurteilung freies, angstloses Erkunden und Explorieren der Welt, in der ich lebe. Ja, und das ist in unserem Sport- und Fitnessbereich ziemlich verloren gegangen. Und ja, wir müssen es ein bisschen strukturieren, wenn wir jetzt mit den Sinne gezielt arbeiten. Aber da darf es nicht enden. Es muss irgendwann im Spiel enden.
Naja,
ist meine Meinung.
Jetzt, also finde ich einen super Ansatz und ich glaube auch den total richtigen und wichtigen. Wenn du jetzt mit Sportlern arbeitest, Sportlerinnen, dann geht es natürlich, da geht es nicht darum zu spielen und ein bisschen Spaß zu haben, sondern da geht es ja um was anderes.
Ja, genau. Das die müssen die exakte biomechanisch-technische Sache bestmöglich lösen innerhalb der gegebenen Situation. Ja? Aber auch da wird die Bewegung über die Sinne geführt. Ja? Der Muskel ist ein Endorgan. Der sagt, der muss sich im Raum bewegen. Und also der ist an, das heißt, die, guckt man sich die motorischen Rinden an. Ja, also wo unsere Bewegung stattfindet, geplant wird und das Bewegungsprogramm erstellt wird, was dann in den Körper gesendet wird zur Ausführung in die Organe. Die Augenfelder sind direkt vor den motorischen Rinden. Das heißt, man muss sich das so vorstellen. Ja, alle Sinnessysteme, die Haut, die Gelenke, alles, was aus den Muskeln Informationen kommt, aus dem Gleichgewicht, was am Ohr liegt, akustisch, visuell, wird in Bewegung umtransformiert. Das heißt, die elektrischen Signale werden dann in Bewegungssignale umgewandelt. Ja, das heißt, das Gehirn braucht immer die Information, wo ist mein Körper? Die Sensorik führt die Bewegung. Ich kann noch so einen gut trainierten Körper haben, die Augen sagen, wo der Ball hinläuft. Und den will ich schlagen. Das heißt, das Gehirn ist jederzeit in der Lage, einen gut trainierten Körper schlecht zu benutzen. Spezifität. Und deshalb ist Spiel so wichtig, dass das Gehirn wieder variabel weiß, was mein Organismus kann. Wenn man ihm diese Sicherheit gibt, dann entstehen unglaubliche Potenziale wieder. Ja.
gerade im Individualsport gibt es ja viele Bewegungsformen, die nicht so komplex sind. Laufen,
ja.
Radfahren,
Leichtathletik ist alles normiert.
Ja, das ist ja, eben wenig komplex. Jetzt könnte man ja sagen, also irgendwann gab es mal so dieses Motto, erinnere ich noch, Laufen lernt man nur durch Laufen und so weiter. Ja, also du musst immer das machen, was du da eben auch, worin du besser werden willst. Aber auch da ist es vermutlich hilfreich, sich da mal von zu lösen und zu sagen, ich mache jetzt was Spielerisches, ich mache andere Übungen, werde aber trotzdem in diesem Ding, was ich da machen will, dann besser. Mhm. Weil ich vielleicht weniger verletzungsanfällig bin, weil ich eine Kraft besser übertragen kann.
Ja, das Gehirn hat mehr Sicherheit im Allgemeinen. Auch wenn ich eine spezifische Übung mache, sagen wir mal, ich mache einen Ausfallschritt, ja, oder einen Schritt zur Seite für einen Schlag oder einen Absprung, so ist der natürlich biomechanisch, technisch normiert. Ich brauche diese physischen Komponenten, um Kraft zu übertragen, um zu beschleunigen. Das ist erstmal okay. Aber das Gehirn braucht ja Verfügbarkeit über das Knie allgemein. Das heißt, wenn das Gehirn nicht weiß, ich kann nach innen gehen, ich kann große Kreise machen, ich nutze mein Sprunggelenk und meine Hüfte, um einen unglaublich großen Kniekreis zu kriegen. Unsere ganzen Rezeptoren sind außen vom Knie. Nicht alle, aber die meisten. Das heißt, je mehr Rezeptoren, ja, ich aktiviere im Knie, desto sicherer ist es über alles, was das Knie macht, auch in der Spezifik. Wir brauchen eine globale Sicherheit, um spezifisch das Bestmögliche zu machen. Ich muss die Spezifik trainieren, da gibt es kein Wenn und Aber, und Laufen hilft auch beim Laufen. Ja, ja. Aber ist mein Sprunggelenk nicht in der Lage, variabel dem Gehirn Informationen überzukriegen, was am Boden passiert, dann wird das Laufen auch nie so schnell werden, wie es könnte. Dann sind die Einheiten deutlich härter, als sie müssten, weil das Gehirn einfach ständig nicht ganz klar vorhersagen kann, was im Körper passiert. Die Skandinavier sind alle gute Handballspieler. Und da hat es einer geschafft, der hat mit 18 angefangen und war mit 22 oder 23 in der Nationalmannschaft. Also er hat in 4 Jahren Weltelite geschafft. Und dann hat man geguckt, woher war der so gut? Wie konnte der so schnell diese Spezifik des Handballs lernen? Und dann hat man seine Biografie geguckt. Der hat 7 andere Sportarten gemacht. Der hat Mannschaftssport gemacht, der hat Leichtathletik gemacht und. Und der hatte so viele Bewegungsmuster, dass das Gehirn quasi auf ein Tool zugreifen konnte und dann in der deshalb das Spezifische dann schnell lernen konnte. Also wir müssen raus aus der Normierung, um die Normierung besser zu machen.
Lars, herzlichen Dank. Das ist ein Schlusswort, finde ich.
Okay.
Ich danke dir wirklich ganz herzlich. Super spannend. Es gibt natürlich die Möglichkeit, da noch tiefer einzusteigen. Wenn man sich mit dir und deinen Büchern zum Beispiel beschäftigt, werde ich darauf hinweisen, noch an geeigneter Stelle, im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, und dann nochmal in der Abmoderation. Ja, aber ich danke dir.
Danke für die Führung.
Wie sehr Lars für das brennt, was er macht, das habe ich gleich nach unserem Gespräch am eigenen Leib erfahren, weil wir nochmal über meine Achillessehnenprobleme, meine aktuellen, auf der rechten Seite gesprochen haben. Und er sofort sagte, pass auf, wir machen jetzt Übungen. Ich zeig dir, was du machen kannst, da wird es sofort besser. Und es waren Übungen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe diese Probleme mit der Achillessehne immer mal wieder über viele Jahre schon gehabt. Und deshalb auch viele verschiedene Übungen ausprobiert. Aber das, was Lars mit mir da gemacht hat, da ist er ja auf den Knien direkt rumgerutscht auf dem Boden und hat meinen Fuß bearbeitet, meine Wade bearbeitet. Den seitlichen Unterschenkel habe ich so noch nie gesehen, noch nie gemacht. Insofern vielen, vielen Dank, Lars, auch dafür. Danke nochmal aus dem Off für dieses Gespräch. Und wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, dann such einfach mal nach Lars im Internet. Lars Lienhardt, das ist das Einfachste. Da gibt es verschiedene Webseiten, verschiedene Veröffentlichungen, Bücher, auf die du stoßen wirst. Ich fasse das aber auch nochmal zusammen und pack das dann alles in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Abonnieren kannst du den, wenn du es noch nicht gemacht hast, unter christoförster.com/frei raus. Und was ich da auch verlinken werde im Newsletter, dann ganz exklusiv, ist ein Video von Lars, nämlich wie er die Übung erklärt, die er mir gezeigt hat für die Achillessehne. Also wenn du vielleicht gerade selbst Probleme mit der Achillessehne hast, dann kannst du dir das nochmal ganz genau anschauen und dann gibt es quasi als Schmankerl dieses kleine Tutorial von Lars. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, entweder am Freitag oder am Dienstag, und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.